Hallo und herzlich willkommen. Und Frage an die Forscherin: Liegt die Wiege der Menschheit möglicherweise im Allgäu?
Nein, das liegt sicherlich nicht. Aber das Allgäu hat für die Menschheitsevolution Funde gebracht, die sicherlich einzigartig sind. Und sie sind tief in der Zeit, aber zu sagen, dass die Wiege der Menschheit im Allgäu liegt, das ist wahrlich übertrieben.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Madeleine Böhme, Paläontologin.
Ja, servus, herzlich willkommen, Frau Professor Böhme. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, wir haben da ein bisschen übertrieben, oder ich habe da übertrieben mit dem Allgäu, aber es geht um einen Fund, den Sie vor ein paar Jahren gemacht haben, der sich im Allgäu abspielt, nämlich in der Nähe von Irsee bei Kaufbeuren im Ostallgäu. Das ist da, wo die bayerische SPD immer ihre Klausurtagungen abhält. Was genau wurde da gefunden?
Ja, es war in Pforzen. Also die Gemeinde heißt Pforzen, in der Hammerschmiede eine ehemalige Ziegeleigrube, heute noch Tongrube. Und ich arbeite da seit 2008 etwa und hatte ganz andere Ziele, Forschungsziele. Und ich entdeckte aber bei meinen Begehungen eine Fossillage, die erstaunlich viele Knochen von ausgestorbenen Tieren brachte. Und meine Bestrebungen waren natürlich dann, dies zu ergründen, zu ergraben. Und nachdem wir dann 2015 den ersten Oberkiefer gefunden hatten von einem Menschenaffen, das war sensationell, aber immer noch nicht hinreichend, fanden wir dann 2016 einen Unterkiefer passend dazu. Und der Termin oder der Tag, das war der, ich glaube, es war der 17. Mai 2016, der 70. Geburtstag von Udo Lindenberg. Ja, und dann schließt sich der Kreis zum Namen. Also ein Menschenaffe.
Udo wurde er genannt, dieser Fund.
Udo wurde er genannt. Insgesamt sind es vier Teilskelette von Menschenaffen. Vier Stück, also nicht nur ein Kiefer, sondern es waren insgesamt von vier Individuen. Und das Männliche, das ist der Udo, das ist auch das Kompletteste mit 15% etwa, können wir da rekonstruieren vom gesamten Körper.
Er hat auch noch einen wissenschaftlichen Namen,
ja,
Udo.
Na, Danuvius Guggenmosi. Und das Tolle ist ja auch, wenn man einen neuen Arzt beschreibt, wissenschaftlich, hat man die Ehre, einen Namen vergeben zu können. Und bei der Gattungsname ist Danuvius, habe ich mich an den alten keltischen Gott des Flusses gewandt. Daher auch der Name Donau kommt ja auch von Danuvius, ist dann die latinisierte Form. Und weil wir die Knochen in einem Flussablagerung gefunden haben. Mhm. Und bei dem Namen Guggenmos, der ehrt einen verdienstvollen bayerischen Privatforscher, Sigulf Guggenmos, der im Allgäu beheimatet ist und der schon in den 70er Jahren eigentlich fast als erster in dieser, oder 60er Jahren sogar, in dieser Tongrube nach Fossilien gesucht hat.
Also auch eher wichtig bei diesem Fund, der sehr, sehr wichtig ist. Wie würden Sie die Bedeutung von Udo oder auch Guggenmosi, also Danuvius Guggenmosi, einschätzen? Mhm. Wie wichtig ist dieser Fund?
Also der Fund ist, denke ich, für die Wissenschaft ein Glücksfall. Denn Menschenaffen in Europa zu finden, ist schon relativ selten. Aber was wir meistens finden oder wovon wir Kenntnis haben, sind Zähne, vielleicht ein Unterkiefer, ein bisschen vom Oberkiefer. Aber das eigentliche, die eigentlichen Fragen für die menschliche Evolution liegen ja auch im Körperbau. Sie wissen, der aufrechte Gang hat sich entwickelt, aber wie hat er sich entwickelt? Dazu gibt es meist nur Hypothesen, aber keine Daten. Und die Daten, die kann man nur dann erforschen, wenn man Skelette hat und vor allen Dingen Gelenke hat. Sie wissen, der Körperbau eines jeden Wirbeltiers ist ja über Gelenke und daran kann man dann studieren, inwieweit eben diese Form vierbeinig, also auf vier Füßen oder eben zweibeinig war. Und Danuvius oder der Udo hat Informationen, liefert uns Informationen zu unglaublich vielen wichtigen Körperbereichen, zum Beispiel zum Handgelenk, zum Ellbogengelenk, zum Hüftgelenk, zum Kniegelenk und zum Sprunggelenk von den Füßen. Ja? Und das ist eben dieser wissenschaftliche Glücksfall. Bei einem einzigen Individuum ist ein Skelett. Und das hat damit umfangreiche Einblicke in die frühe Menschenaffen- und Menschenevolution. Also die Menschenaffen, wir sind ja auch Menschenaffen und insofern ist es eher ein Vertreter unserer Familie. Und das war jetzt spektakulär und das Ergebnis war dann so neuartig, dass es auch mich erschauderte, als ich in der Analyse dann immer mehr Hinweise auf einen aufrechten Gang fand.
Vor allem dafür, wie alt dieser Fund ist mutmaßlich.
Genau. Ja, 11,6 Millionen Jahre. Das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Alter. Das ist also fast dreimal so alt wie die Lucy aus Ostafrika. Und überhaupt, es hat der Danuvius hat der Wissenschaft oder hat an dem Paradigma der menschlichen Evolution an mindestens drei Punkten gerüttelt. Ja, der eine Punkt ist, dass der aufrechte Gang möglicherweise nicht in Savannen, in offenen Habitaten, sondern im Wald, also bei baumbewohnenden Menschenaffen, stattfand.
Und das im Allgäu.
Hoi, hoi, hoi. Das im Allgäu. Das zweite Rütteln ist natürlich das Alter, was wir angesprochen haben, mit 11,6 Millionen Jahren. Also nicht vor 4 Millionen Jahren oder vor 5 Millionen, nein, vor 11,6. Und der dritte Punkt ist, dass es eben das Allgäu ist, aber dass es eben nicht Afrika ist, also die geografische Komponente. Und diese drei Dinge zusammen, das hat schon weltweit für viel Aufsehen gesorgt und es ist einfach eine wissenschaftliche Entdeckung, die bleibt und über die wird man auch noch in 50 oder 100 Jahren durchaus auch kontrovers diskutieren.
Wie hat denn dieser Fund Ihr Leben verändert, Frau Böhme?
Naja, ich könnte jetzt sagen, gar nicht so viel, aber das ist nicht ganz richtig. Also ich bin seit 5 Jahren sehr häufig in Studios wie Ihrem und gebe Interviews und das war natürlich vorher kaum der Fall, hatte ich auch, aber nicht in diesem Maße. Ansonsten hat es nicht viel verändert. Also mein Ansatz für die Wissenschaft ist eigentlich immer ein sehr ganzheitlicher. Das heißt, was ich suche nicht den Schatz, sag ich mal, wie die Fossiljäger, oder ich jage nicht nach irgendwelchen Trophäen. Und jemand, der nach Trophäen jagt, der selektiert. Der möchte ja immer das Größere, das Bessere, das Schönere, das Gigantischere. Sondern ich versuche, oder ich habe Fragen an die Vergangenheit und versuche, die Vergangenheit zu dokumentieren. Das heißt, ich gehe umfassend vor. Und das hat sich nicht geändert, weil ich bin auch der Meinung, dass der Fund von Danuvius natürlich ein Zufall war, aber eigentlich war es kein Zufall. Denn für meine Arbeitsweise, die eben sehr systematisch und gründlich ist, ich sage mal, wer den Schatz nicht sucht, wird ihn finden. Wenn man gründlich arbeitet. Das ist so ein bisschen. Und deswegen hat sich da gar nicht so viel, würde ich jetzt sagen, geändert. Außer natürlich, dass ich doch viele Vorträge zu dem Thema habe. Viele Menschen sind sehr interessiert. Und zwar von kleinen, also von Kindern. Also ich gehe auch in Schulen oder Kinderuniversität bis hin zu naturwissenschaftlichen Vereinen. Gerade hier in Süddeutschland, in Bayern, gibt es da sehr viele davon. Ja, das... Aber in der Arbeitsweise selbst nicht so viel.
Nichts verändert.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Madeleine Böhme fand Udo im Allgäu.
Und es heißt, Sie hätten auch fast mal Udo Lindenberg getroffen. Wollen Sie es uns mal erzählen?
Ja, also ja, es ist leider, ja, Sie wissen ja, ich sag's nochmal, der Fund wurde publiziert im November 2019 und 3 Monate, 4 Monate später war ja die Corona-Lockdown-Situation, sodass es leider nicht zustande kam. Also ich bin 2-mal in Hamburg gewesen, nicht wegen ihm allein, aber das hätte eine Gelegenheit gegeben. Einmal war er krank, also es war vor Corona natürlich, und einmal unpässlich, ich weiß es nicht. Ja, also es ist nie dazu gekommen, ist aber auch okay.
Sie hätten mit ihm über Udo geredet, ihm erzählt, was Sie da erlebt haben im Allgäu, als Sie Udo ausgegraben haben.
Das weiß ich nicht, ob ich das hätte, es kommt drauf an. Ich meine, er ist ja schon eine Persönlichkeit, eine eigene. Er hat mir witzige E-Mails geschrieben, also damals im November 2019, also richtig, die E-Mails sind ein Gesamtkunstwerk, muss ich schon mal sagen. Ja, also er hat da so Wortspiele, ist ja, die Fundstelle heißt ja Hammerschmiede. Und dann so, das ist ein Hammer und aber ich, ja, also im Prinzip dieser Stil, der ja. ist, der, den kann man lesen in der E-Mail. Ja, deswegen sage ich, es ist ein Gesamtkunstwerk, ja, aber keine Ahnung.
Also okay, aber er hat sich mutmaßlich gefreut, dass ein Menschenaffe nach ihm benannt wurde.
Davon gehe ich aus, ja.
Wo sind die Teile von Udo jetzt, also vom Menschenaffen?
In Tübingen.
Und wo da?
In meinem Zimmer.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Hat sie noch kein Museum gefunden?
Nein, nein, wir sind ja ein Museum. Also das ist die Paläontologische Sammlung der Universität Tübingen. Ja. Und da sind sie auch ausgestellt, aber natürlich sind die Originale nicht ausgestellt, sondern in unserer Ausstellung kann man die Kopien, gute Kopien bestaunen und besichtigen, aber nicht die Originale, die sind im Safe, ganz klar.
Ja, richtig so. Und liegt noch was im Büro bei Ihnen rum? Ich versuche mir vorzustellen, wie es da ausschaut.
Also, das ist natürlich, um das mal zu umschreiben, Sie werden kaum einen Sitzplatz finden. Sie werden auch kaum einen Stift ablegen können auf einer horizontalen Fläche. Da gibt es sehr viel Literatur, Bücher und Papiere stapeln sich und sehr, sehr viele Knochen und Zähne.
Die liegen alle so verstreut da im
Naja, Ding. Nicht richtig verstreut. Sie sind in Schächtelchen wohl sortiert. Und zwischen ist noch ein Mikroskop. Also da ist viel, für manche würden sagen, ein Durcheinander. Also ich habe keinen aufgeräumten Arbeitsplatz.
Wollen Sie uns mal Ihre Arbeit beschreiben? Wie sieht die denn alltäglich aus, wenn Sie jetzt nicht gerade graben? Oder vielleicht ist auch das Graben mit im Zentrum. Erzählen Sie mal.
Naja, also es ist recht profan, denn ich bin Professorin und als Professorin habe ich natürlich A, Lehre, also ich habe Unterricht, beziehungsweise ich habe Vorlesungen oder Übungen, Exkursionen und das nimmt schon im Sommersemester oder im Semester generell recht viel Zeit. Also gerade diese letzten 2-3 Monate bin ich kaum von meinem Schreibtisch und von dem Hörsaal weggekommen.
Ja, sagen Sie mal so eine Vorlesung, die Sie gerade machen.
Also zum Beispiel habe ich dieses Jahr völlig neu zum allerersten Mal eine Einführung in die Sedimentgeologie gehalten. Da geht es also um die Frage, wie kann man an Gesteinen Prozesse rekonstruieren, die damals abgelaufen sind. Also Prozesse von Abtragung, von Sediment, also von Ablagerungen, von Transport. Ist das jetzt ein mäandrierender Fluss am Gestein? Ist das eher ein gerad verlaufender, ein Gebirgsbach? Ist das überhaupt ein Fluss oder ist das Meer? Ist das eine Meeres-, eine Strandablagerung oder vielleicht eine Delta-Sedimentation? Also das sind solche Fragen, die die Sedimentologie da... Und das hat mich schon sehr in Anspruch genommen, weil das zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal so etwas macht, 3 Stunden pro Woche, dann ist das viel Vorbereitung. Und ja, das heißt also auf die Forschung, ich habe... Vielleicht, wenn ich 10-20% meiner regulären Arbeitszeit, regulär, also ich habe 80 Stunden Arbeitswoche.
Hui.
Ja, also wenn ich die 40 Stunden nehme, komme ich vielleicht 4 bis 6 Stunden pro Woche zum Arbeiten. Und naja, und deswegen muss ich mir halt andere Zeit nehmen. Also da ist natürlich, der Tag ist lang und die Wochenenden sind auch... gefüllt.
Aber wie gerne graben Sie? Wie gerne sind Sie draußen?
Für mich liegt die Wahrheit im Gelände. Also das ist fast eine philosophische. Also
klingt wie Fußball. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Ja, so kann man sehen. Also ich sag mal so, man kann im Labor Fehler, die man im Gelände gemacht hat, nicht mehr revidieren, nicht mehr. Ja. Das heißt also für mich ist das Gelände, die Grabung oder die geologische. Ich bin ja Geologin auch. Die geologische Arbeit ist für mich hat für mich das absolute Primat. Also im Sinne von, das ist sehr wichtig. Und ich liebe es auch, die Welt zu bereisen, denn gerade für Paläontologen, die ja in vergangenen Erdzeitaltern unter vergangenen Klimabedingungen mit vergangenen Biota, ist es wichtig, die Welt gesehen zu haben, also die unterschiedlichen Ökosysteme gesehen zu haben. Zum Beispiel mal eben einen Regenwald live wirklich erlebt zu haben und auch in dem geschlafen zu haben, also wirklich körperlich. Oder eine Wüste, also wenn noch nie in der Wüste, durch die Wüste gelaufen ist, der weiß über dieses Ökosystem nichts zu sagen. Und das sind so gewisse Punkte. Und deswegen bin ich auch sehr viel natürlich in der Welt unterwegs gewesen und werde hoffentlich in der Zukunft das auch sein, um da sozusagen auch das Wissen zu generieren, welches ich dann in der Forschung anwenden kann oder meinen Studenten weitergeben kann.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, dass Udo, den Sie gefunden haben, circa 11,6 Millionen Jahre alt ist. Ich frage mich, und vielleicht auch Leute, die es jetzt gerade hören, wie Sie denn herausfinden, wie alt ein Fund ist, ein Exponat, ein Fossil.
Genau. Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Das kommt ganz darauf an, welches Gestein man zur Verfügung hat, vorliegen hat und wie alt es in etwa war. Man kann beispielsweise, also oder ganz konkret, dieser Danubius-Fund, da wurde habe ich eine Methode verwendet, die sich Magnetostratigraphie nennt. Da geht es darum, das Erdmagnetfeld welches sich ja permanent verändert. Ja? Und dass man das aus den Gesteinen herausliest. Das heißt also, in den Gesteinen sind die magnetischen Polaritäten wie eingefroren. Und das kann man auslesen, ja, regelrecht. Und wenn man das tut, ist es möglich, nicht immer erfolgreich, aber meist möglich, ein Alter, weil die Geschichte des Erdmagnetfelds ist bekannt. Ja, und dann versucht man sozusagen den Zeitraum, wo das Ausleseergebnis am besten passt. Das ist also eine Methode. Ja. Andere Methoden, es gibt sehr viele im Übrigen. Heute kann man unglaubliche Dinge datieren. Also das Alter, was früher immer ein Problem war unserer Wissenschaft, da hatte man immer relative Alter. Heute kann man sehr genau datieren. Und in unserem Fall war es eben diese magnetische Methode.
So, und Sie sind auch, so nennt sich das, zuständig für terrestrische Paläoklimatologie. Wollen Sie es uns erklären? Also terrestrisch ist natürlich, hat mit Erde zu tun. Ja. Paläo, alt, wissen wir, Vorzeit, keine Ahnung, Klimatologie. Ja. 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 Also Klimaforschung der Erdmassen von früher, oder wie?
Ja, der Name ist natürlich eine Krücke. Also der ist sehr, viele Menschen können ihn kaum aussprechen. Der Name hat sich ergeben, als ich nach Tübingen eine Professur bekam. Da gab es andere Professuren, die ähnliche Forschung gemacht haben. Da hat man gesagt, ja, du brauchst halt für deinen Lehrstuhl brauchst du einen eigenen Namen. Was ich tatsächlich damals sehr intensiv, und das mache ich auch heute noch, ist, dass ich klimatische Parameter in der Erdvergangenheit rekonstruiere. Das heißt, ich bin Paläoklimatologin auch, ja. Und das mache ich aber nicht mit Meeresablagerung, gibt es sehr viel auch in Deutschland, die das mit Meeresablagerung machen. Aber ich mache es mit Ablagerung auf dem Kontinent. Ja, und damit kriegt man dann Signale, die eben auch direkt eben etwas über das Klimageschehen aussagen. Und bei den Ozeansedimenten ist es im Prinzip, der Ozean ist natürlich ein großer Treiber unseres Klimas und damit sehr wichtig, aber das ist einfach komplementär. Und deswegen ist das entstanden terrestrisch, weil eben kontinentale Sedimente und Paläoklimatologie. Aber es deckt nicht meine Forschung ab, sondern ich mache eben auch menschliche Evolution und viele andere Dinge.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Madeleine Böhme buddelt alte Affen aus.
So kann man es auch ausdrücken. Ja, wir wollen jetzt mal drüber reden, wie und wo alles mit ihrem Leben anfing. Geboren Ende der 60er Jahre in Plovdiv in Bulgarien. Wissenswertes über Plovdiv.
Ja, das glaube ich, das Interessanteste und kaum Bekannteste ist, dass Plovdiv die am längsten permanent besiedelte Stadt Europas ist. 6000 Jahre. Seit der Jungsteinzeit gibt es Siedlungen in Plovdiv. Und das ist einmalig, also es ist älter als die ewige Stadt Rom.
Das war ja schon fast programmiert, was sie beruflich tun müssen.
Das kann man so sehen, wobei jetzt nicht alle Plovdiv
versteinert sind.
Nicht alle Archäologie oder Paläontologie betreiben. Aber es war schon so, dass ich in meiner Kindheit, also ich muss dazu sagen, ich bin natürlich da nicht wirklich aufgewachsen, sondern ich bin in Deutschland aufgewachsen, bin da geboren und war maximal 2 Monate im Jahr im Sommer bei meinen Großeltern. Sodass aber da habe ich natürlich schon, wenn sie in dieser Stadt ein Loch graben, also Baustellen und so weiter, dann entdecken sie
immer irgendwas.
Jahrtausende übereinander. Ja? Mhm. Die sind oben natürlich vielleicht noch die Römer und dann geht's runter bis in die ganz alten Schichten, Bronzezeit, Kupferzeit. Und das hat mich natürlich schon inspiriert, sehr inspiriert, ganz klar.
Ja, also in Plovdiv geboren, leider unter sehr tragischen Umständen. Was ist passiert?
Ja, meine Mutter starb zu meiner Geburt. Also meine Mutter hatte eine Herzkrankheit, die auch heute noch sehr sehr ernst zu nehmen ist. Und Geburten sind immer eine Risikoschwangerschaft. Und ja, sie hat es nicht überlebt. Und so, dass ich, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter Bulgarin. Und das war auch der Grund, dass kurz nach meiner Geburt dann mein Vater mit mir nach Deutschland zurück ist.
Wann ist Ihnen denn in Ihrem Leben so richtig bewusst geworden, dass die Mutter fehlt?
Das kann ich gar nicht sagen, weil was man nicht kennt, vermisst man nicht. Also ich habe eine unglaublich tolle und behütete Kindheit gehabt. Also mein Großvater beispielsweise war sicherlich ein Mutterersatz. Also der bulgarische Großvater war ein Mutterersatz. Im Nachhinein würde ich das so sehen. Mir hat es nicht gefehlt. Es gab aber dann, als ich 7 Jahre alt war, hat mein Vater es endlich wieder den Mut gefasst, zum zweiten Mal zu heiraten. Und meine Stiefmutter, eine Deutsche, und da fiel es mir natürlich auf, weil auf einmal war eine weitere Frau im Haus halt, und das, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber es ging recht schnell, eine ganz tolle Frau, also super, also auch wirklich. Aber ja, nein, ich glaube, was man eben nicht kennt, das vermisst man auch nicht. Also es gab keinen Grund, etwas zu vermissen für mich.
Was hat denn Ihr Vater beruflich gemacht?
Er war Lehrer. Er war aber Lehrer wegen mir. Weil eigentlich war er Mathematiker und Chemiker und er hätte gern eine Doktorarbeit geschrieben. Aber dann kam ich und mit mir die tragische Fall. Er war alleinerziehend und das ist natürlich Ende der 60er Jahre schon eine Herausforderung, alleinerziehend zu sein. Und dann hat er den Lehrerberuf ergriffen, weil das natürlich einen geregelten Tagesablauf, ja. Und das war für ihn, ja, er war Lehrer, Chemielehrer. Mathematik auch, aber Chemie im Wesentlichen.
Und das Ganze war dann in der DDR? Wo sind Sie groß geworden?
In Dresden.
In Dresden.
Ja, klar.
No? No. Aber so, Sie haben gar nicht Sächsisch gesprochen, oder?
Doch, damals schon, ja. Damals
schon. Und wo ist es hin?
Wegtrainiert. Die Geschichte habe ich heute zufällig schon mal erzählt. Ich hatte ein Problem bei meinen ersten Vorlesungen, die ich 1994, 95 an der Universität Leipzig gehalten habe, dass man mich in dem Hörsaal kaum verstanden hat. Weil ich habe so ein bisschen genüschelt, ne? Für die Sachsen, die machen nämlich die Küche nicht auf, wenn wir das nicht, ne? So. Und da habe ich gedacht, das geht nicht.
Nur die Ammoniten und die Belemniten.
Die auch.
Na klar.
Und da hören Sie ja schon, wo das Problem liegt, des Sächsischen, es sind die Vokale.
Der
und
wenn, Udo.
Ja, der Udo. Und wenn Sie eine Stimmausbildung, Sprachausbildung, ja. Ich rede mit einem Moderator, dann wissen Sie. So, und dadurch habe ich tatsächlich, war ich in der Lage, auch den größten Hörsaal akustisch zu füllen. Und das Sächsisch war weg. Mhm. Also es war nie mein Ziel, aber es war ein Ergebnis.
Die Natur, die ja eine große Rolle spielt in Ihrer Arbeit. Wo und wie ist die so in Ihr Leben getreten, dass Sie also auch so fasziniert waren von Natur? War das schon immer da?
Ich denke, es war schon immer da und das liegt sicherlich an meinem Vater. Denn mein Vater ist ein Naturwissenschaftler oder sagen wir ein sehr, sehr naturnah und sehr naturinteressiert. Und das hat er mir einfach weitergegeben. Er hat mir schon selbst im Vorschulalter hat er mir die Naturwissenschaften kindgerecht erklärt, also die Entstehung des Lebens und so weiter, all das, also schon komplexe Sachverhalte. Natürlich auch als Lehrer hat er das sehr gut gemacht. Also ich bin nie mit einer Geschichte, also weder die des Weihnachtsmanns noch eine andere Geschichte, sondern er hat immer mich versucht. Und das ist halt er. Und meine Mutter war Pianistin, also ich wäre sicherlich vielleicht auch ganz anders hätte ich mich entwickelt, wenn sie nicht gestorben wäre. Sodass ich also diese musische Seite leider nicht habe, aber ich habe eben die naturwissenschaftliche durch meinen Vater bekommen.
Und wann haben Sie das erste Mal gebuddelt?
Ich war so 6, 7 Jahre, da war ich auf einer Grabung in meiner Geburtsstadt Plovdiv im Sommer, weil, also ich habe natürlich nicht mitgemacht, aber ich war sozusagen immer dabei, da haben nämlich DDR-Studenten, das waren glaube ich Pädagogie-Studenten der Hochschule Erfurt, die haben einen Grabungssommer gemacht, das war früher so üblich und die haben da eine römische Agora ausgegraben. Und dann haben sie mich gesehen, so ein kleines Mädchen mit 6, 7 Jahren. Und das, was sie fasziniert hat, war, dass ich 2 Sprachen perfekt sprach. Und dann war ich sozusagen da das Maskottchen der Grabung.
Ja. Und Dolmetscherin
mit 6. Ja, wahrscheinlich habe ich auch gedolmetscht. Ja, vielleicht schon. Nein, aber ich habe tatsächlich so etwa mit 12 Jahren habe ich meine ersten Ausgrabungen selber. Also das ist natürlich in Anführungszeichen Ausgrabung. Ich bin in dieser Stadt, wo eben überall Archäologie liegt, habe ich dann selber ein bisschen gekratzt oder habe den Aushub von archäologischen Ausgrabungen nochmal durchgeschaut, ob die auch richtig sauber gegraben haben und habe viel gefunden, was die so, genau. Und dann eben, das ging halt so weiter und dann habe ich eben mit 18, 19 meine echten selbstständigen paläontologischen Ausgrabungen gemacht, ja.
Ja, und groß geworden in der DDR, wo haben Sie die Enge der DDR gespürt?
Ich hatte nie eine Enge gespürt. Niemals. Aber ich bin ein Sonderfall. Ich meine, mein erster Sommer den ich in Deutschland verbrachte, das war 1995. Da war ich fast 30, da ist mein Sohn geboren worden. Und da habe ich gedacht, ach mein Gott, diese deutschen Sommer, kalt, Regen, ist ja fürchterlich. Weil ich kannte keinen deutschen Sommer.
Sie waren immer in Bulgarien.
Ich war immer in Bulgarien. Nein, ich hatte nie aber das ist eben, ich bin ein Sonderfall. Also weil ich natürlich dadurch, ich war immer auf Reisen, also als Kind. Ne, ich bin immer zu den Großeltern. Mein Vater wollte auch manchmal ein bisschen ausspannen als Alleinerziehender und war natürlich froh, aber seine Schwiegereltern wohnten über 2000 Kilometer entfernt. Das ist dann schon eine andere Sache. Nein, die habe ich nie gespürt.
Ja, weil sie viel auf Reisen waren, aber eben im Ostblock, also in den Westen, haben die Reisen erstmal nicht geführt. Dann kam der Mauerfall. Sie waren Anfang 20. Was haben Sie für Erinnerungen dran?
Ziemlich gute und also ziemlich intensive, sage ich mal. Gute weiß ich nicht, aber das ist mir schon sehr präsent. Das ist auch, das ist ja wie 9-11. Also Sie können Ostdeutsche fragen, wo warst du, als die Mauer fiel? Und da kann ja jeder sagen, ich saß im Hörsaal und habe Informatikvorlesung gehabt. Und auf einmal ging durch die Reihen ein Raunen, die Mauer ist weg. Und dann hier. Ja, also Sie sehen es gerade, die Zuhörer hören, sehen
Finger
sich
an der Stirn.
Der Finger an der Stirn. Also das weiß ich natürlich dann. Also das ist schon sehr, sehr intensiv in meiner Erinnerung.
Und die erste Fahrt hierher?
Hier nach München. Ja, das ist witzig. Also das ist Lust. Sagt das auch etwas über mich. Vielleicht wissen es manche Zuhörer. Die Stadt München, die Bundesrepublik Deutschland hat hier 100 Mark Begrüßungsgeld an ostdeutsche DDR-Bürger ausgeteilt. Und die Stadt München, die ja nun kein Zonenrandgebiet war, hat gedacht, irgendwie alle profitieren, aber hier wir profitieren nicht, weil bis hier nach Süden kommt keiner. Und hat die Stadt München 90 D-Mark ausgegeben.
Also, obendrauf.
Obendrauf oder zusätzlich. Das heißt, wenn DDR-Bürger das Kreisverwaltungsreferat der Stadt München erreichen, mit ihrem Personalausweis sich ausweisen, kriegen sie 90 Mark. Und das hat sich natürlich rumgesprochen. Und auch unter den Studenten an der Bergakademie Freiberg, wo ich studiert habe. Und auf einmal hieß es, komm, wir müssen nach München. Und ich dachte, was will ich, keine Ahnung, Geld hat für mich nie eine Rolle gespielt in meinem Leben. Aber dann bin ich mit und bin mit einem Studienfreund in einem sowas von überfüllten Zug, also wie die Ölsardinen. Ich glaube, der hat nur 30, 40 km/h ist er gefahren aus Sicherheitsgründen. Sind wir dann die ganze Nacht durchgefahren und sind am Morgen 6 um 7 auf dem Hauptbahnhof in München angekommen. So, und jetzt, dann gab es viele Menschen, die uns da, die uns geleitet haben. Es war ja bekannt, oh, die Ossis kommen. Der Weg zum Kreisverwaltungsreferat. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, hier, meinem Studienfreund, geh du dich mal anstellen, ich gehe jetzt mal die Uni suchen. Und ich habe mich auf den Weg gemacht zur Uni. Das war also alles Dezember 1989. Und habe die auch gefunden. Magik. Also heutzutage ist das ja kein Problem. Aber damals. Und dann sah ich in dieser Uni, in der Paläontologie, einen Aushang. Und zwar im Wintersemester, im Februar, gibt es einen Kurs über Paläontologie von Kleinsäugetieren. Von zwei Professoren, deren Namen ich kannte aus der Literatur. Und da war ich Feuer und Flamme. Da will ich hin. Habe ich geklopft an einer Tür, dann kam herein und so, guten Tag, mein Name ist Madeleine Böhme, ich komme aus der DDR. Wo kommen Sie her? Ich sage, ich komme aus, das hat sich ja noch gar nicht rumgesprochen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Darf ich im Februar wiederkommen? Na klar, können Sie wiederkommen. Kostet das was? Nö, das kostet nichts.
Wir reden heute über Naturwissenschaften in 1:1 der Talk auf Bayern 2, denn ich habe heute Besuch von der Tübinger Paläontologin Madeleine Böhm. Ihre bekanntesten Fundstücke waren die versteinerten Reste von Udo, dem Menschenaffen, der im Mai 2016 im Ostallgäu gefunden wurde und quasi weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Wir haben gerade über die Zeit geredet, als Sie studiert haben, als Sie kurz nach dem Mauerfall nach München kamen, festgestellt haben, es gab einen kostenlosen Kurs in Paläontologie und Sie haben sich angemeldet. Da komme ich hin, da komme ich wieder. Und dann?
Ja, genau. Ja, also, und dann bin ich zurück zum Kreisverwaltungsreferat und habe da meine 90 Mark abgeholt und wir sind zurückgefahren nach Freiberg. Und dann war ich im Februar tatsächlich da und wir sind mit einem Trabant angekommen. Wir sind also lange Reise, es war gar nicht so einfach mit dem Benzin, welches ja, naja, egal. Und das war eine tolle Woche und es war tatsächlich so, ich hatte ja 190 Mark an Bargeld mehr, hatte ich ja nicht. Und wir hatten das Glück, bei einem Pfarrer kostenlos übernachten zu können, also war eine ganz tolle Gastfreundschaft. Und ich habe so gut wie kein Geld ausgegeben und danach konnte ich mir sogar noch eine Jeanshose und einen Pullover kaufen von diesen 190 Mark insgesamt. Ja. Also Sie sehen, das war eine verrückte Zeit und es hat natürlich meine Beziehung auch zu Bayern so ein bisschen, wobei eigentlich, ich bin seit 98 dann in Bayern gewesen oder 99 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität, an der LMU und ja, das sind so meine frühen Erinnerungen an Bayern.
Und diese Paläontologie, das Forschen an Fossilien, was daran hat Sie letztendlich so fasziniert? Was hat Sie da angetrieben?
Ja, ich versuche Fragen zu beantworten, die ich mir selber auch stelle. Vielleicht erzähle ich mit einer Geschichte. Ich war vielleicht 9 Jahre alt. Da habe ich in einem Museum an der Kasse ein Geschenk bekommen von einer netten Dame, die da an der Kasse war. Oder? Und sie sagte mir, was das ist und ich habe es mir falsch gemerkt. Sie sagte, das wäre ein Seestern, ein ausgestorbener Seestern. Und ich nahm das Stück mit und habe gerätselt, wie kann es sein, dass das ein Seestern ist. Es war übrigens keiner, es war ein Seeigel. Und meine Fantasie versuchte, also ich wollte mir vorstellen, wie sah dieses Tier aus, wie hat es gelebt. Und so, das ist für mich etwas, was die Paläontologie ausmacht, diese vergangenen Erdzeitalter zu rekonstruieren in ihrer Gesamtheit. Also nicht nur die Tiere und in ihrer Schrecklichkeit wie mit den Dinosauriern, sondern eben auch die ganzen Ökosysteme, die Vegetation, das Klima und natürlich auch die Motoren, die zur Evolution beigetragen haben, also die Umwelt. Und das macht, ist für mich eigentlich die umfangreichste, die kompletteste Wissenschaft, weil sie von allen etwas hat. Ich muss mich mit chemischen Analysemethoden, mit physikalischen Analysemethoden, ich bin aber auch irgendwo Biologin und ich bin Geologin. Ich versuche alles zu sein.
Und Sie sind gewissermaßen auch noch Zahnärztin, wenn man so will. Sie haben also ein Buch geschrieben und darin liest sich auch ganz spannend die Geschichte, wie Sie zum Beispiel einem alten, versteinerten Affengebiss hinterher spionieren. Es liest sich so ein bisschen wie Indiana Jones.
Ja, ich nehme an, dass Sie meinen Graecopithecus, den ich quasi wieder entdeckt habe, nachdem er lange Zeit verschollen war. Genau. Ja, es ist natürlich, es ist Kriminalistik. Also wie in der Kriminalistik, wir haben ein Indiz, ja, also eine Leiche oder eben ein Skelett. Und jetzt will ich rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist. Insofern hat es sehr viele auch Analysemethoden, tatsächlich die Forensik. Und wir nutzen teilweise ähnliche Maschinen. Und ich arbeite auch mit Forensikern zusammen.
Also in dem Fall war es zum Beispiel so, dass es also ein Gebiss gab, das war wissenschaftlich belegt, aber es war nicht mehr klar, wo es hingekommen ist, ja. In den Kriegswirren.
Ja, in den Nachkriegswirren würde ich sagen. Also gefunden worden ist es im Juni 1944 in Athen durch einen deutschen Wehrmachtsgeologen, eigentlich war es ein Geologieprofessor, aber damals wurden ja natürlich sehr viele Menschen eingezogen und eben auch Professoren wurden eingezogen und die sind dann eben als Offiziersrang und Wehrmachtsgeologie bedeutet Energie oder Straßenbau oder solche Dinge. Und er war in Athen und hat da, war verantwortlich für Bunkerbauten, also für Flakabwehr. Und dazu hat er alte Weinkeller erweitert. Und aus der Erweiterung dieser Weinkeller kamen Knochen heraus. Und da er aber selber Geologe war, wusste er sehr wohl, dass hier etwas Besonderes ist. Und dieser Bruno von Freiberg, so heißt der Mann, hat diese Stücke dann zum Glück noch unbeschadet nach Berlin zu einem damalig sehr bekannten Forscher geschafft. Leider ist das Fossil dann beim Bombenangriff auf das Naturkundemuseum in Berlin, in Humboldt-Uni, zerstört, also sehr stark beschädigt worden. Und nichtsdestotrotz ist es dann immer noch informativ gewesen und ab den 70er Jahren war es verschollen. Und ich hatte nun durch ein anderes Projekt, da geht es also um auch menschliche Evolution, aber etwas jünger, 7 Millionen Jahre alt. Ich hatte meine Zweifel, inwieweit wir alles über das Stück wissen. Wir wussten noch nicht mal das Alter beispielsweise. Also habe ich gedacht, ich müsste es wiederfinden und vielleicht auch an der originalen Fundstelle so. Und dann ist eine kriminalistische Spur. Also ich habe es wiedergefunden, unglaublich, in Nürnberg in einer Katakombe unter dem Reichsparteitagsgebäude. Also es ist unglaublich. Da in tiefen, tiefen Kellern in einem Safe. Aber lesen Sie das in dem Buch, ist wirklich interessant. Aber das gehört eben auch dazu. Und tatsächlich diese neue Auffindung dieses Fundes, wir konnten natürlich ganz moderne Analysemethoden anwenden, hat dazu beigetragen, dass wir diesen Cracopithecus, der ist 7 Millionen Jahre alt, bisschen jünger als der Danuvius, dass das wahrscheinlich der erster Vertreter der eigentlichen menschlichen Evolutionslinie war.
Also im Grunde genommen geht es ja um den Nachweis, an welcher Stelle wurde der Mensch zum Mensch. Und wenn man da Fundstücke hat, die darauf hinweisen, dass da irgendwas sich verändert hat, der Gang von 4 auf 2 Beinen und so weiter, dann ist das natürlich spannend. Und das war ja genau der Fall bei Udo, den Sie im Allgäu entdeckt haben. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie ihn gefunden haben? Also an den Moment.
Ja. Also es sind ja insgesamt, was wir damals publiziert haben, sind es ja sehr viele Stücke. Es sind ja vier Individuen und an jeden fand ich nicht erinnern. Aber das erste war der Oberkiefer, das hat ein Doktorand von mir gefunden. Das war schon bemerkenswert. Und dann den Unterkiefer habe ich gefunden mit meinem Doktorand zusammen. Aber ich habe den entscheidenden Schlag gemacht und das ist auch festgehalten worden in dem Handy-Foto sofort. Ja, das ist, weil man, ja, mir war sofort klar, dass das ein Menschenaffen-Unterkiefer ist. Der lag da so schwarz glänzend vor mir. Es war schon, ein bewegender Moment, weil in dem Moment mir klar war, dass der Oberkiefer ist kein Zufallsfund, sondern hier ist mehr, also hier liegt offensichtlich ein ganzes Skelett.
Man hat 15% von ihm gefunden. Wo sind die anderen 85%?
Ja, wahrscheinlich in der Ziegelproduktion gelandet.
Weil es eine alte Tongrube war.
Eine aktive Tongrube. Also wir hatten, wir waren damals immer im Wettlauf mit der Zeit. Und ich hatte noch nicht so viele Mitarbeiter. Und heute haben wir graben in der Hammerschmiede aktiv als Bürgergrabung. Wir haben 350 Bürger, die mitgraben und können natürlich ganz andere Volumina bewältigen. Damals bin ich mit 3-4 Leuten dahin und wir wussten vom Baggerfahrer immer, wenn er was wegnimmt. Und wir konnten gar nicht so schnell graben.
Und das heißt, möglicherweise hat jemand ein Haus gebaut und in diesem Haus, in den Ziegeln drin,
davon
ist der Rest von Udo.
100 Pro.
Meine Güte.
100 Pro.
Mein Gast heute ist Paläontologin und sie war mitverantwortlich für den Fund von Udo im Allgäu. Das ist also ein Menschenaffe, der vor 9 Jahren gefunden wurde. Jetzt frage ich mich gerade, wenn Sie, Frau Professor Böhme, wenn Sie irgendwann mal versteinert sind und man findet Sie in 11 Millionen Jahren, was wird man da für Rückschlüsse auf unsere heutige Zeit ergeben?
Also man wird die Qualität meines Zahnarztes bewundern und einschätzen können.
Der kann was.
Ja.
Man wird eine Brille finden, vielleicht?
Die Brille wird wahrscheinlich bei mir beim Sterbeprozess sozusagen verloren gehen. Ich glaube, die Brille wird man nicht finden, es sei denn in 10 Meter Entfernung und dann kommt es darauf an, nachzuweisen, dass es meine Brille war. Das ist gar nicht so einfach.
Vor allem, wenn Sie nicht mehr da sind, um es zu ermitteln, mit Ihrer Fachkompetenz.
Genau.
Ja, wo geht denn die Reise hin mit der Forschung über die Entstehung des Menschen? Kann ja gut sein, dass es noch viele Dinge gibt, sehr wahrscheinlich sogar, die wir noch gar nicht wissen.
Ja, davon ist auszugehen. Also ich hatte natürlich damals schon große Pläne, auch um diese Forschungsdinge weiter. Das Problem ist, die Evolution der Menschen war kein regional begrenzter. Also man müsste eigentlich in Regionen fahren, wo bisher noch keiner gearbeitet und gesucht hat. Aber in der heutigen Zeit ist Reisen nicht überall mehr möglich. Also ich habe so gewisse Hypothesen. Ich würde sehr gern nach Südafghanistan. Ich würde auch sehr gern nach Libyen. Also muss ich nicht weiterreden. Sie können sich vorstellen, dass die andere Generation, spätere, sollen auch was machen. Also ich denke, ich werde jetzt in Bayern bleiben. In der Hammerschmiede, denke ich, noch viele weitere spannende Dinge zum Leben, zur Fortbewegung, zur Anatomie von Danuvius erforschen. Und die Fernziele, die muss ich dann wahrscheinlich jetzt erstmal canceln.
Zumal Sie ja noch einen zweiten Menschenaffen da gefunden haben. Wie heißt der nochmal?
Ja, der Boronius Manfred Schmiedi. Den dürfen wir nicht vergessen. Das ist letztes Jahr erst publiziert. Das ist der kleinste große Menschenaffe, der je gelebt hat. 10 Kilogramm groß und großer Menschenaffe heißt also verwandt mit Gorilla, Schimpanse und Orang-Utan. Und der Boronius ist tatsächlich nur durch 3 Objekte bekannt. Also wir wissen noch nicht sehr viel, aber wir wissen eins, sie haben sich ökologisch komplett unterschieden. Boronius war nicht nur viel kleiner als Danuvius. Danuvius, das Männchen, der Odo, war so 40 Kilogramm schwer, 46. Sondern der Boronius war ein Blattfresser, ein reiner Vegetarier, ja Veganer würden wir heute sagen, wohingegen Danuvius ein Allesfresser war. Also er hat eine Bandbreite in seiner Nahrung gehabt, die durchaus mit den heutigen Menschen vergleichbar ist. Aber viele Dinge wissen wir natürlich nicht, denn was wir kennen von Boronius sind 2 Zähne und eine Kniescheibe.
Also vielleicht finden Sie ja noch mehr in dieser Grube in der Nähe von Irsee, in der Nähe von Kaufbeuren im Allgäu. Das Forschen geht weiter. Das war unser heutiger Gast, die Professorin Madeleine Böhme, Paläontologin von der Uni in Tübingen. Sie hat ein Buch geschrieben, Wie wir Menschen wurden und ist. Dieses Buch ist beim Heine Verlag erschienen. Herzlichen Dank für den Besuch.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bogdan.
Ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was verpasst haben oder gar nicht genug bekommen von dieser Sendung, unser Gespräch finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek. Da gibt es noch einen weiteren Podcast-Tipp. In unserer ARD Audiothek finden Sie auch den Podcast Radio Feature mit Dokumentationen, Reportagen mit investigativen Recherchen und spannenden Geschichten. Das Radio-Feature lässt Sie noch Zeit, den Dingen auf den Grund zu gehen, so wie unser Gast Frau Böhme. Unsere Empfehlung. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend mit unserem Programm Bayern 2. Alles Gute, Ihr Achim Bogdan.